In einem kürzlich durchgeführten psychologischen Experiment wurde bewiesen, dass die lauteste, dominanteste Person in einem Raum ihren gesamten sozialen Status quasi über Nacht verlieren kann.
Mhm.
Und zwar nicht etwa, weil sie ihre Persönlichkeit ändert oder einen riesigen Fehler macht.
Richtig.
Sondern schlichtweg deshalb, weil sich die Aufgabe ändert, an der die Gruppe gerade arbeitet. Stell dir das mal vor. Du bist heute der unangefochtene Anführer, zu dem alle aufschauen.
Ja.
Und morgen machst du exakt dasselbe. Du sprichst mit derselben Lautstärke, zeigst denselben Einsatz. Und plötzlich bist du für exakt dieselben Leute nur noch ein unerträglicher Störfaktor.
Das ist wirklich verrückt, ja.
Deine Persönlichkeit hat sich um keinen Millimeter verschoben. Aber der unsichtbare Rahmen um dich herum, also der soziale Kontext, hat das Ergebnis komplett auf den Kopf gestellt.
Genau, darum geht es halt.
Und warum das so ist und wie wir diesen Mechanismus entschlüsseln, das ist das zentrale Thema unseres heutigen Deep Dives.
Es ist wirklich ein absolut faszinierendes Phänomen, das eine der ältesten Fragen der Psychologie berührt.
Absolut.
Und um das in seiner ganzen Tiefe zu verstehen, stützen wir uns heute auf ein wirklich bemerkenswertes Quellenmaterial.
Mhm, erzähl mal.
Das ist eine Studie von Dufner, Grapsas und Rau. Der Titel lautet Behavioral and Valuation Contingency.
Okay, das klingt erstmal sperrig.
Ja, tut es. Aber die Mission unserer heutigen Quellenanalyse ist es, eine Brücke zu schlagen. Eine Brücke zwischen unserer fest verdrahteten Persönlichkeit und der flüchtigen Natur des Raumes, in dem wir uns bewegen.
Okay.
Wir wollen herausfinden, wie unser innerer Antrieb, unser tatsächliches Verhalten und der jeweilige soziale Kontext wie so präzise Zahnräder ineinander greifen.
Also um letztlich zu bestimmen, wer in einer Gruppe Macht erlangt und wer gemocht wird.
Ganz genau.
Wenn wir das jetzt mal direkt auf den Alltag übertragen. Ich stelle mir das so vor, dass der Kontext im Grunde weniger wie eine statische Bühne für einen Schauspieler ist, sondern vielmehr wie ein gnadenloser wirtschaftlicher Markt, oder?
Das ist eine exzellente Metapher.
Also deine Persönlichkeitsmerkmale sind quasi deine Währung. In dem einen Raum ist Dominanz wie hartes Bargeld, extrem wertvoll und alle wollen es haben.
Ja, genau.
Aber in dem Moment, in dem du den Raum wechselst, crasht dieser spezifische Markt einfach. Deine Dominanz unterliegt plötzlich einer Hyperinflation.
Richtig.
Du kannst so viel davon ausgeben, wie du willst, aber niemand wird dir dafür auch nur einen Funken Status zurückgeben, ne?
Exakt so ist es. Und genau diese Dynamik war quasi das Kernproblem der bisherigen sozialpsychologischen Forschung.
Inwiefern?
Wir wussten halt aus unzähligen Erhebungen, dass Persönlichkeitsmerkmale extrem wichtig sind, wenn es um sozialen Status oder Beliebtheit geht.
Klar.
Aber die Ergebnisse waren paradoxerweise oft total widersprüchlich. Mal korrelierte eine dominante Art extrem stark mit Einfluss und in der nächsten Studie wiederum gar nicht.
Ah, okay.
Und die Arbeit von Dufner und seinem Team löst dieses Rätsel jetzt auf total elegante Weise. Sie betrachten den Kontext nicht mehr als bloße Kulisse, sondern als einen aktiven Filter, der durch zwei sehr spezifische Theorien wirkt.
Aber bevor wir zu diesen zwei Filtern kommen, müssen wir, glaube ich, kurz klären, was genau da überhaupt gefiltert wird.
Richtig, ja.
Wenn wir von den Währungen unseres sozialen Lebens sprechen, teilt die Studie das menschliche Verhalten in zwei fundamentale Dimensionen auf, ne? Agency und Communion.
Genau. Wenn man das menschliche Miteinander auf seine absolute Essenz reduziert, operieren wir primär auf diesen zwei Achsen.
Okay.
Das erste Motiv, also Agency, ist das Streben nach Autonomie, Macht, Dominanz und Einfluss.
Also der Drang, der Boss zu sein.
Ja, der Drang, sich aus der Masse abzuheben, Ressourcen zu kontrollieren und sich durchzusetzen. Es geht um sozialen Aufstieg.
Und das andere?
Die zweite Dimension, Community, ist quasi das bindende Element der Gesellschaft. Hier geht es um das Streben nach Zugehörigkeit, Sympathie, Verbundenheit und Harmonie.
Mhm.
Es ist der tiefe Wunsch, Teil eines größeren Ganzens zu sein.
Warte mal. Das wirft für mich sofort die Frage auf, ob wir damit auf so binäre Archetypen festgelegt sind.
Wie meinst du das?
Also ist man, wenn man uns jetzt zuhört, entweder ein machiavellistischer Hai, der nur nach Macht strebt, oder ein kuscheliger Golden Retriever, der nur Harmonie sucht.
Oh nein, nein.
Das klingt halt fast so, als gäbe es in unserem Gehirn nur Platz für das eine oder das andere.
Wenn wir die evolutionäre Psychologie hinzuziehen, sehen wir sehr deutlich, dass das keine sich gegenseitig ausschließenden Pole sind.
Okay, gut zu wissen.
Es sind orthogonale, also voneinander völlig unabhängige Dimensionen. Ein hochkomplexer Mensch kann situativ extreme Agency an den Tag legen, um, sagen wir mal, seine Familie zu beschützen.
Ja.
und am selben Abend tiefste Communion zeigen, wenn er mit genau dieser Familie am Tisch sitzt und lacht.
Jeder trägt also beide Potenziale in sich.
Exakt. Und hier setzt das Geniale der Studie an. Die Forscher wollten wissen, wie die äußere Situation diese inneren Potenziale überhaupt abruft.
Okay.
Dafür formulierten sie zwei Kernhypothesen. Erstens die Behavioral Contingency Hypothesis, also die Verhaltensbedingtheit.
Und was besagt die?
Die fragt, ob der Raum, in dem ich mich befinde, überhaupt erst den Auslöser dafür liefert, dass ich meine innere Neigung zu Macht in sichtbares Verhalten übersetze.
Ah, okay. Das bedeutet, wenn ich von Natur aus ein sehr dominanter Mensch bin, der Raum aber keine Notwendigkeit für Dominanz bietet, dann zeige ich das gar nicht.
Genau.
Ich lasse dieses Werkzeug also einfach in meinem mentalen Werkzeugkasten liegen, weil es nicht gebraucht wird.
Richtig. Du spürst vielleicht den Drang, aber die Umwelt zieht dieses Verhalten nicht aus dir heraus.
Und die zweite Hypothese?
Das ist die Valuation Contingency Hypothesis, die Bewertungsbedingtheit. Die geht noch einen Schritt weiter.
Okay.
Sie fragt, selbst wenn der Auslöser da ist und ich mein typisches Verhalten zeige, bestimmt der Raum darüber, ob meine Mitmenschen das überhaupt wertschätzen?
Also ob sie mich dafür mit Status oder echter Sympathie entlohnen?
Ganz genau.
Das bringt uns direkt zu der Frage der Methodik, weil solche psychologischen Konzepte sind in der Theorie ja brillant, aber in der Praxis echt schwer zu messen.
Oh ja.
In dem Moment, in dem Menschen wissen, dass sie beobachtet werden, passen sie sich ja sofort sozial an.
Stimmt.
Um diese beiden Hypothesen zu testen, muss man die Leute ja in Situationen bringen, die so immersiv sind, dass sie ihre Masken wirklich fallen lassen.
Und genau deshalb haben die Forscher ein enorm aufwendiges Studiendesign gewählt. Sie haben 256 Teilnehmer rekrutiert.
Wow, okay.
Und die haben sie in kleine Gruppen von 4 bis 6 Personen eingeteilt. Der entscheidende Kniff dabei war das sogenannte Zero-Acquaintance-Paradigma.
Also null Bekanntschaft.
Genau. Niemand in diesen Gruppen hatte die anderen jemals zuvor gesehen. Man hat also jegliches soziales Gepäck komplett eliminiert. Keine vorgefertigten Meinungen, keine alten Konflikte.
Man startet wirklich bei null.
Jede dieser Gruppen traf sich dann genau 2-mal, im Abstand von 1 Woche. Alles wurde von 4 unauffälligen Kameras aus verschiedenen Winkeln aufgezeichnet.
Wie so ein Big Brother-Experiment.
Ein bisschen, ja. Und später wurde das von unabhängigen Beobachtern ausgewertet, die gar nicht wussten, worum es in der Studie ging.
Du nimmst ihnen also ihre Vergangenheit weg, startest mit einem unbeschriebenen Blatt und jagst sie dann durch verschiedene Aufgaben.
Richtig. Und diese Aufgaben bildeten 2 völlig entgegengesetzte Räume. Der erste war ein Kontext für sozialen Einfluss. Wir können ihn den Machtkontext nennen.
Okay.
Hier ging es um harte Überzeugungsarbeit unter kognitiver Last. Die Teilnehmer mussten die Mondlandungsaufgabe lösen.
Das kenne ich, glaube ich. Da ist man gestrandet, oder?
Genau, das Szenario ist, du bist mit deiner Crew auf dem Mond gestrandet und musst 15 lebensrettende Gegenstände in ein Ranking bringen. Es geht um nacktes Überleben, Fakten und logische Argumente.
Das erzeugt natürlich sofort Reibung und Konflikt.
Absolut. Alternativ gab es hitzige Debatten über ethisch komplexe Themen wie Organspende. Die Struktur erzwingt quasi diesen Wettbewerb.
Hier wird's jetzt nämlich wirklich interessant, weil das absolute Gegenteil dazu war dann der Sympathiekontext, richtig?
Exakt.
Das ist ja wie ein Druckkochtopf. Du zwingst Fremde erst dazu, im Konkurrenzkampf zu streiten und dann sollen die ganz harmonisch sein?
Ja, beim Sympathiekontext wurden sie auf reine Bindung gepolt. Die Gruppen sollten gemeinsam ein Logo entwerfen, das ihre neue Identität repräsentiert.
Oh Gott, ja.
Oder sie spielten so Sachen wie 2 Wahrheiten und eine Lüge. Keine knappen Ressourcen, keine falschen Antworten. Reines, offenes Denken.
Wenn man sich jetzt mal in die Lage versetzt, frag dich das mal selbst. Wie würdest du dich verhalten, wenn du dieselben Leute erst anschreist und dann mit ihnen bastelst?
Das ist die große Frage. Und wenn wir uns nun die Ergebnisse für die Machtdimension ansehen, wird deutlich, warum das Design so unglaublich effektiv war.
Was kam denn raus?
Für das Machtstreben waren die Vorhersagen der Forscher vollständig bestätigt. Sowohl die Verhaltens- als auch die Bewertungsbedingtheit trafen zu 100% zu.
Krass. Wenn wir unsere Wirtschaftsmetapher wieder aufgreifen, heißt das also, bei der Mondlandung herrscht extreme Nachfrage nach Orientierung.
Mhm, genau.
Die Personen, die ohnehin eine hohe innere Disposition für Macht haben, erkennen diesen Markt, die packen ihr Geld auf den Tisch, reden lauter und übernehmen einfach die Führung.
Das ist die Verhaltensbedingtheit, ja.
Und die Gruppe.
Das Faszinierende ist eben, wie die Umwelt reagiert. Die Gruppe hat dieses dominante Verhalten während der Mondlandung massiv belohnt.
Echt?
Ja. Den Leuten, die das Wort an sich rissen und klare Anweisungen gaben, wurde im Nachhinein von den Mitstreitern der absolut höchste Status zugesprochen.
Okay, weil die Gruppe in dieser Krise einfach jemanden brauchte, der die Unsicherheit wegnimmt und dafür mit Status gezahlt hat.
Genau das.
Aber Moment, wenn jetzt dieselbe dominante Person eine Woche später am Tisch sitzt und versucht, die Logozeichnung zu diktieren, was passiert dann?
Dann crasht ihr Markt komplett. Sie gibt dieselbe Währung aus. Sie spricht laut, sie kommandiert, wer den blauen Stift halten darf, aber die Gruppe straft sie dafür gnadenlos ab.
Wow.
Die Bewertungsbedingtheit schlägt zu. Die Dominanz verliert völlig an Wert, weil der Kontext sie null benötigt.
Aber warum genau? Ein dominanter Mensch ist doch immer laut und präsent. Warum funktioniert das beim Logozeichnen so gar nicht?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Dominanz ist kein absoluter Wert. Dominanz ohne instrumentellen Nutzen für die Gruppe ist einfach nur störender Lärm.
Ah, verstehe.
Im Sympathiekontext lautet das Ziel ja, Harmonie herzustellen und kreativ zu sein. Da wird ein dominantes Befehle erteilen schnell als asozial interpretiert. Der Kontext kalibriert also in Echtzeit den sozialen Wert unserer Taten.
Das ist echt heftig. Was mich an den Daten aber wirklich völlig verblüfft hat, war diese versteckte Dynamik, die erst sichtbar wurde, wenn man sich die Reihenfolge ansieht.
Oh ja, der Order-Effekt.
Es spielte offenbar eine massive Rolle, welchen Raum die Gruppen zuerst betreten haben, oder?
Ein absolut faszinierendes Detail. Es gibt uns einen tiefen Einblick in die menschliche Gruppenpsychologie.
Erzähl!
Wenn eine Gruppe ihr erstes Treffen beim entspannten Logozeichnen hatte und erst in der zweiten Woche mit der harten Mondlandungskrise konfrontiert wurde,
ja,
dann war dieses zweite Treffen hochexplosiv. Die dominanten Persönlichkeiten entluden ihr aufgestautes Machtstreben extrem intensiv.
Weil die Hierarchie noch ungeklärt war.
Exakt. Es gab ein komplettes Machtvakuum.
Aber wenn sie mit der Mondlandung begannen, also dem Krisenkontext,
dann war die Hackordnung buchstäblich im Feuer geschmiedet worden.
Ach krass.
Und als sie sich dann eine Woche später zum entspannten Basteln trafen, wusste das Gehirn jedes Einzelnen bereits, wer das Sagen hat. Niemand hatte mehr das Bedürfnis, um die Alpha-Position zu kämpfen.
Wahnsinn. Also was bedeutet das alles für dich im Alltag, wenn du als neues Mitglied in ein bestehendes Team kommst?
Mhm.
Du erlebst diese Leute tagtäglich beim Kaffeetrinken oder in Routine-Meetings, also dem modernen Logo-Zeichnen.
Ja, guter Vergleich.
Du wirst die wahren Machtpersönlichkeiten in diesem Raum kaum erkennen, solange nicht eine extreme Krisensituation entsteht.
Richtig.
Erst wenn das wichtigste Projekt des Jahres platzt, ändert sich der Schalter. Plötzlich siehst du, wer das Kommando übernimmt. Die Hackordnung war immer da, sie brauchte nur den richtigen Kontext, um sichtbar zu werden.
Das hast du perfekt zusammengefasst. Bei Macht und Status funktioniert der Raum wirklich wie so ein perfekt geölter Schalter.
Ja, aber, und das ist jetzt der Punkt, das bringt uns zu der Stelle, an der die Studie die Erwartungen komplett untergräbt.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Wenn wir nämlich die erste Dimension verlassen und uns der zweiten zuwenden, also Communion, der Sympathie, brechen diese ganzen eleganten Regeln plötzlich zusammen.
Warte, bei Dominanz funktioniert der Kontext als Schalter. Aber ich tue mich echt schwer damit, zu glauben, dass das bei Sympathie genauso ist.
Mhm. Kommen im Kuschelraum nicht einfach die nettesten Menschen an die Spitze? Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem freundliches Verhalten ignoriert wird, nur weil die Aufgabe anders ist.
Und doch ist es genau das. Die große Überraschung der Studie war, dass bei der Sympathie weder die Verhaltens- noch die Bewertungsbedingtheit bestätigt werden konnte.
Echt jetzt?
Ja. Hochgradig gesellige Menschen waren bei den Kennenlernspielen nicht signifikant wärmer oder netter als beim harten Überlebenskampf.
Das gibt's doch nicht.
Der Raum hat ihr Verhalten kaum verändert. Und was noch viel heftiger ist, ihr durchweg freundliches Verhalten führte nicht automatisch dazu, dass sie von der ganzen Gruppe gemocht wurden.
Warte mal, das widerspricht doch jeder Intuition. Jemand ist nett, zeigt Interesse und wird trotzdem nicht von allen gemocht? Wurden die Daten da irgendwie falsch erhoben?
Nein, die Daten sind solide. Die Forscher stießen hier einfach auf ein sehr bekanntes Phänomen, den geringen Konsens. Low Consensus.
Erklär das mal.
Bei Dominanz und Macht gibt es einen wahnsinnig hohen Konsens. Wenn in einem Meeting jemand alle Entscheidungen trifft, sind sich danach alle Teilnehmer einig, wer der Anführer war.
Macht ist also objektiv sichtbar für alle.
Genau. Bei Sympathie hingegen herrscht extrem niedriger Konsens. Die Forscher sprechen von der dyadischen Ebene, also der ganz individuellen Verbindung zwischen genau zwei Menschen.
Ah, das macht total Sinn. Dominanz erfordert hohen Konsens, weil eine Gruppe in einer Krise einfach stirbt, wenn sie zwei rivalisierende Anführer hat, ne?
Richtig, ein Überlebensmechanismus.
Aber Sympathie ist eher so ein Paarbindungsmechanismus. Du brauchst nicht den gesamten Stamm als deine besten Freunde. Du brauchst nur ein oder zwei Verbündete.
Das ist eine hervorragende evolutionäre Einordnung. Genau deshalb gibt es einfach keine universelle Währung für Sympathie.
Ja.
Der sarkastische Humor, den Person A an dir absolut feiert, ist exakt derselbe Humor, den Person B total abstoßend und unhöflich findet.
Es gibt also gar keinen Gruppenkonsens darüber, wer nett ist.
Nein. Ob du gemocht wirst, hängt nicht primär von der Aufgabe ab, sondern fast ausschließlich von der einzigartigen chemischen Passung zwischen dir und der spezifischen Person gegenüber.
Weißt du, das ist eigentlich eine unglaublich befreiende Erkenntnis?
Findest du?
Ja, total. Du kannst für 20 Leute gleichzeitig der Boss sein, weil die Gruppe diesen Status kollektiv vergibt, aber du kannst unmöglich für 20 Leute gleichzeitig der beste Freund sein.
Weil die Kriterien bei jedem völlig anders kalibriert sind, ja.
Genau, und das bringt uns, glaube ich, auch zu der Frage, was wir als Hörer jetzt für den Arbeitsalltag daraus mitnehmen können.
Oh, eine ganze Menge, besonders für HR und Leadership.
Weil wenn wir das ernst nehmen, entwertet das doch im Grunde das klassische Bewerbungsgespräch komplett, oder?
Inwiefern?
Naja, ein normales Interview ist in der Regel ein reiner Sympathiekontext. Man trinkt Kaffee, redet über Stärken und Schwächen und ist nett zueinander.
Genau da liegt der riesige blinde Fleck vieler Mieternehmen.
Aha.
Wenn eine Firma eine Führungskraft sucht, die in Krisenzeiten das Ruder herumreißen soll, wird sie das in einem netten Interview niemals messen können.
Wegen der Verhaltensbedingtheit.
Richtig. Hochdominante Menschen packen ihre Agency im Sympathiekontext gar nicht erst aus. Sie passen sich der Norm an. Um Potenzial sichtbar zu machen, müssen Unternehmen echte Krisen simulieren.
Sie müssen Dilemmata erschaffen, delegieren lassen, unter Zeitdruck, oder?
Ja, nur der richtige Raum zwingt die wahre Dominanz ans Licht.
Und da fällt mir direkt der nächste Haken ein. Der Arbeitgeber muss sich dann ja auch fragen, ob die eigentliche Firmenkultur dieses dominante Verhalten später überhaupt belohnt.
Die Bewertungsbedingtheit, ja.
Sonst heuerst du quasi einen Hai an, weil er im Krisenassessment super war und steckst ihn am ersten Arbeitstag in ein Aquarium voller logozeichnender Künstler.
Ein absolut fatales Szenario. Aber es passiert so oft. Die Dominanz des Mitarbeiters verliert ihren Wert, weil die Kultur sie nicht honoriert. Er gilt dann nur noch als toxischer Störenfried.
Das ist echt tragisch irgendwie.
Das Gleiche gilt auch für diese ganzen Durchsetzungstrainings. Es reicht halt nicht, Leuten beizubringen, lauter zu sprechen. Man muss ihnen beibringen, zu erkennen, ob der aktuelle Kontext dieses Verhalten überhaupt belohnt.
Okay, lass uns das Ganze mal für den Hörer destillieren. Wenn du heute aus diesem Deep Dive eine Sache mitnimmst, dann ist es dieses Bild. Deine Persönlichkeit ist kein statischer Block.
Mhm.
Sie ist ein Werkzeugkasten. Und der Kontext entscheidet, welche Werkzeuge du instinktiv auspackst und vor allem, ob deine Mitmenschen dir dafür applaudieren oder den Rücken zukehren.
Das fasst es wirklich perfekt zusammen. Wir sind keine passiven Opfer unserer Charakterzüge, sondern in einer ständigen Verhandlung mit unserer Umwelt.
Absolut. Und zum Abschluss möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch einen finalen, leicht provokanten Gedanken mitgeben. Etwas, das über die Studie hinausgeht.
Ich bin gespannt.
Wir haben heute gelernt, dass Macht durch den Kontext wie auf Knopfdruck abrufbar ist. Die Gruppe erkennt das einheitlich an.
Hoher Konsens, ja.
Genau. Sympathie hingegen ist fast komplett subjektiv und vom individuellen Gegenüber abhängig. Wenn das also die biologische und soziale Realität ist,
ja,
ist es dann nicht eine völlige Zeitverschwendung, jemals wieder zu versuchen, der Liebling einer ganzen Gruppe sein zu wollen?
Oh, das ist ein starker Punkt.
Vielleicht sollten wir einfach aufhören, an unserer allgemeinen Gruppensympathie zu arbeiten. Es ist schlicht unmöglich. Vielleicht sollten wir uns stattdessen einfach darauf konzentrieren, die ein oder zwei Personen im Raum zu finden, mit denen wir wirklich auf einer Wellenlänge sind.
Ein sehr schöner und befreiender Gedanke zum Schluss.
Finde ich auch. Vielen Dank, dass du dich heute mit uns auf diese Quellenanalyse eingelassen hast. Pass auf dich auf und bis zum nächsten Deep Dive.